Ja, der Predigttext ist heute, ich denke mal, für viele ein altbekannter Text. Ich persönlich kenne das schon aus meiner Kindheit, als ich noch in die Sonntagsschule gegangen bin, so hieß das früher. Ich habe diese Geschichte, als ich dann Mitarbeiter im Kindergottesdienst war, selber gern erzählt, weil es da viel Interessantes gibt, was auch Kinder interessiert. Aber hat es uns Erwachsenen, Altgewordenen noch etwas zu sagen? Vielleicht seid ihr gespannt, was jetzt kommt. Ja, in der Apostelgeschichte 12 wird uns darüber berichtet. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Wachen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein, und Licht leuchtete auf in dem Raum, und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es, und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel über und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Soweit erst einmal. Zunächst etwas zu den äußeren Umständen. Dieser Herodes, der hier genannt wird, ist ein Enkel des Herodes des Großen. Herodes der Große war es, der damals, als Christus geboren wurde, den Kindermord anwies. Also es liegt wohl in der Familie, dass Satan sie gebrauchen kann. Immer wieder gegen Christus und später dann auch durch diesen Herodes, der jetzt hier genannt ist, Agrippa der Erste, Gemeinde zu verfolgen. Dieser Agrippa war zunächst in Rom in Ungnade gefallen, musste aus Rom fliehen, weil ihm der damalige Kaiser nach dem Leben trachtete, weil er sich gegen diesen Kaiser wörtlich geäußert hat. Wir würden heute sagen, Majestätsbeleidigung oder Amtsanmaßung oder wie auch immer. Und als dieser Kaiser gestorben war, kam der nächste, und der war gar nicht so angesehen bei den Römern. Und da war dieser Herodes Agrippa der, der den Senat umgestimmt hat und damit eine große Gunst bei dem Kaiser errungen hat, und er wurde dann wieder in Kanaan eingesetzt. steht nun leider schon in vielen Erklärungen, dass er in Palästina eingesetzt wurde. Zu der Zeit gab es noch kein Palästina. Zu der Zeit gab es noch das Land Israel mit Galiläa, Judäa und wie sie alle hießen. Und nach dem Krieg 70, nach der Zerstörung des Tempels, waren die Römer so böse über das jüdische Volk, dass sie den ganzen Nachhall oder den ganzen Bekanntheitsgrad der Juden auslöschen wollten. Und nicht einmal dieses Land durfte den Namen behalten. Und dann haben sie gesagt, dann nennen wir es eben dieses neue, jetzt ist mir der Name entfallen, Palästina, ja, Entschuldigung, das mache ich mal so. Und seitdem gibt es Palästina, vorher gab es das gar nicht. Und wenn man heute sagt, Palästina ist ein uralter Begriff, dann stimmt das einfach nicht. Es war vor Israel Kanaan und als Land Kanaan war es dann auch immer noch wieder so bekannt, wenn es auch von den Juden und den Israeliten überhaupt bewohnt war. Dieser König Herodes musste sich ja nun, weil er von Rom eingesetzt war, bei den Juden beliebt machen. Und er wusste, dass die neue Gemeinde, die da entstanden ist, bei den Juden nicht beliebt war. Kurz nach Pfingsten lesen wir noch in der Apostelgeschichte, und sie hatten das Volk, oder das Volk hatte sie gern. Sie waren beliebt bei dem Volk, weil sie eben auch Zeichen und Wunder getan haben. Aber im Laufe der Zeit sind doch so einige Dinge geschehen. Zunächst mussten sich Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat verantworten. Ihnen wurde vom Hohen Rat beauftragt, nie wieder diesen Namen Jesus öffentlich zu nennen. Weil sie das nicht sein gelassen haben, wurden sie dann ins Gefängnis geworfen und gegeißelt und auch wieder vor den Hohen Rat gestellt. Also die Bekämpfung und die Verfolgung der Gemeinde ging schon sehr früh los. Als Gemeinde war das alles noch nicht so offiziell, aber hauptsächlich ging es darum, die Apostel zu isolieren von der Gemeinde. Und man meinte, wenn die Apostel isoliert sind, dann wird auch dieses Werk schon untergehen. Dann geschieht die Sache mit Stephanus. Er wird angeklagt, gegen den Tempel irgendetwas gesagt zu haben. Aber wir haben es auch gelesen oder lesen es in der Apostelgeschichte, dass es alles falsche Zeugen waren, die gegen Stephanus ausgesagt haben. Und Stephanus, als er nun dasteht vor dem Hohen Rat, hält er seine Rede, seine berühmte. Ihr Ältesten, ihr Juden, ihr wisst, wie alles gekommen ist. Und er fängt bei Abraham bei der ganzen Geschichte an, aber er kann es sich auch nicht ersparen und verkneifen, zuletzt zu sagen, und Christus, den ihr getötet habt. Er verschweigt das nicht. Bis dahin führt er die ganze Geschichte und steht jetzt praktisch als der Angeklagte, als Ankläger vor dem Hohen Rat. Ihr habt diesen Christus, den Gott gesandt hat, getötet. Und das hat dann die Volksmenge richtig aufgebracht. Und nicht nur den Hohen Rat, sondern auch die ganze Volksmenge. Denn so steht es geschrieben, dass das Volk es wohlgefunden hat, es war zufrieden damit, wie mit dem Stephanus verfahren wurde. So war also die Stimmung auch im Volk gekippt. Und Herodes, der nun da war, wusste, das ist eine Möglichkeit, mich bei diesem jüdischen Volk, das mich hasst, weil ich ja ein römischer Gesandter bin, bei dem muss ich mich jetzt beliebt machen. Und er fängt an den Aposteln. Er findet zunächst den Jakobus, das heißt, er findet ihn nicht, aber er ist der Erste, der in seine Gewalt fällt. Und das heißt ganz kurz, und er tötete Jakobus mit dem Schwert. Erinnern wir uns noch an die Aussage des Jakobus und Johannes, seinerzeit beide, als Jesus ihnen die Frage stellte, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Natürlich, das können wir. Es ging nämlich damals um die Sitzordnung, um die Rangordnung, wenn Christus sein Reich aufbaut. Wir wollen zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Ja, das können wir. Und nun ist Jakobus der Erste, der diesen Kelch trinken muss. Johannes wird einen ganz anderen Weg geführt, aber Jakobus ist der, der durch Herodes getötet wird. Und es gefällt den Juden. Und damit sind jetzt nicht mehr nur die Oberen gemeint, sondern dem ganzen Volk. Diese Sekte, die sich da breit macht, die bedrängt uns, die erzählen uns Dinge, die wir getan haben sollen, wo wir schuldig geworden sind. Das muss doch endlich ein Ende haben. Und wenn der jetzt anfängt, der König, dann gefällt uns das, dann ist das richtig, was der da tut. Und er lässt Petrus ins Gefängnis werfen. Und dann steht so fast als Nebensatz da, es waren die Tage der ungesäuerten Brote. Was war die Zeit der ungesäuerten Brote? Die Zeit vor dem Passafest. Also es ist die Zeit im Jahresablauf, genau dieselbe Zeit, zu der Jesus damals gefangen genommen wurde. Nur hat der Hohe Rat ganz anders gehandelt. Jesus muss weg, möglichst noch vor dem Fest, dass es auf dem Fest keine Unruhe gibt. Das haben sie ja dann auch mit Hilfe des Pilatus geschafft. Aber das war auch ihnen möglich gemacht worden, weil es Gottes Rat war, dass Christus als das Lamm Gottes, das Passalamm, gefeiert, geschlachtet wird. Und wir dürfen dieses Fest heute in ganz anderer Bedeutung feiern. Christus für uns das Passalamm. Und warum lässt Herodes sich jetzt Zeit mit dem Petrus, um ihn vor das Volk zu stellen? Jetzt ist doch Jerusalem voll. Aber naja, was spielt bei so einer Fülle, so einer Feststimmung, wenn alles so auf Jubel und Trubel ist, was spielt der Einzelne noch eine Rolle? Herodes hat sich gedacht, wenn ich das jetzt noch so ganz kurz übers Knie breche, dann geht das in dem ganzen Trubel unter. Und darum verwahren wir den Petrus erst einmal im Gefängnis. Über die Festtage soll er im Gefängnis sein und danach, wenn alles wieder sich beruhigt hat, dann werde ich ihn vor das Volk stellen. So steht es geschrieben. Und dieses vor das Volk stellen bedeutete nichts anderes, als das Todesurteil zu sprechen. Das war sein Plan und damit war er der Meinung, wird sein Ansehen bei der Bevölkerung wachsen. Petrus nun, ergriffen, festgenommen, würden wir heute sagen, ins Gefängnis gesperrt. Es steht nicht geschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Obersten der Juden den Herodes gesagt haben, den musst du besonders bewachen. Denn wir haben es schon einmal erlebt, dass den Gefangenen, die wir eingesetzt haben, am nächsten Morgen plötzlich im Tempel standen und gepredigt haben. Und wir wissen nicht, wie sie rausgekommen sind. Das liegt alles noch weiter zurück. Aber jetzt, Herodes lässt diesen Petrus ganz besonders bewachen. 16 Wachsoldaten für einen gefesselten, geketteten Menschen. Das waren dann jeweils 8, die immer Dienst hatten. Die mussten sich ja immer wieder ablösen. Und zwischen zweien war Petrus gekettet. Links und rechts an die Wächter gekettet. Vor der Tür standen welche, vor der zweiten Tür standen welche. Und draußen vor dem großen Tor stehen auch noch welche. Also 8 Personen, die den Petrus bewachen. Und plötzlich heißt es dann, dass die Zelle, in der Petrus war, hell wurde. Aber das hat auch eine Vorgeschichte. Denn die Gemeinde war versammelt und betete. Die Gemeinde hat für Petrus gebetet. Wann sie angefangen haben, für Petrus zu beten, steht nicht da. Aber sie haben eine Nacht durchgebetet. Denn es wurde Morgen, als Petrus aus dem Gefängnis geführt wurde. Wenn die Gemeinde zusammen im Gebet um einen Menschen. Ich glaube nicht, dass sie Gott vorgeschrieben haben, so Herr, jetzt hilf du dem Petrus und bring ihn heraus. Ich glaube nicht, dass sie Gott in irgendeiner Weise einen Lösungsweg vorgeschlagen haben, sondern sie haben einfach Gott darum gebeten, dass er seinen starken Arm rührt und dem Petrus zur Seite steht. Egal, wie es kommt, nur dass Petrus, und wenn es bis zum Letzten geht, auch in letzter Minute noch der Zeuge für Christus ist. Wir haben früher, ich kenne das aus meiner Kindheit noch, ein Lied gehabt, mit dem habe ich persönlich immer meine Schwierigkeiten gehabt, habe die auch geäußert. Beter sind Wundervollbringer. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Lied kennt. Ich habe immer gesagt, das war schon von Kindheit an meine Meinung, Beter sind Menschen, die Gottes Arm bewegen. Und Gott ist der, der Wunder vollbringt, nicht die Beter. Gott ist es, der handelt. Gott ist es, der seinen Engel gesandt hat. Die Beter konnten nie ins Gefängnis kommen. Aber Gott, für den gibt es keine Mauern. Für den gibt es keine Ketten. Für den gibt es keine Finsternis. Er, Gott, bewegt seinen Arm, sendet seinen Engel auf das Gebet der Gemeinde. Gott lässt sich bewegen, das steht zweifelsfrei fest. Wir dürfen mit allem zu Gott kommen. Wir dürfen ihn anflehen, wir dürfen auch inständig und inbrünstig bitten und wir dürfen auch anhaltend beten. Manchmal hat man so das Gefühl, na Gott weiß doch schon, was wir bitten wollen. Warum muss ich das immer wieder sagen? Aber ich denke mal, wir dürfen Gott auch inständig und inbrünstig und andauernd bitten, auf dass er seinen Arm bewegt. Und Gott handelt, dass er einen Boten sendet. Er sendet den Engel. Engel, die von Gott gesandt sind, sind Lichtgestalten. Sie kommen aus dem Licht und sind selbst Licht. Und darum ist auch die Gefängniszelle plötzlich hell. Und das ist für mich das zweite Wunder, das geschieht, dass die Wachsoldaten es nicht mitbekommen, wenn es plötzlich hell wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Schlaf bin und es ist dunkel und es wird plötzlich hell, dann bin ich wach. wenn es so plötzlich hell wird. Wenn der Morgen so aufgeht und es langsam hell wird, ist das was anderes. Aber wenn mitten in die Dunkelheit plötzlich Licht hineinbricht, mir geht es jedenfalls so, dann bin ich wach. Die Soldaten kriegen von dem Licht überhaupt nichts mit. Sie kriegen nicht mit, wie die Ketten gelöst werden. Dafür sind sie doch da, dass sie aufpassen. Und jetzt kriegen sie nicht mit, dass die Ketten gelöst werden. Und der Engel sagt zu Petrus: Steh auf, zieh deine Schuhe an oder schnür deine Sandalen um, je nachdem nach Übersetzung. Also leg deinen Schutz an die Füße, dass du laufen kannst. Er rührt ihn an und drängt ihn noch aus der Zelle heraus. Und sie gehen durch die Zwischentüren, die da sind, und kommen an das große Tor, das das gesamte Gefängnis einschließt. Das müssen unsere Leute von den Römern gelernt haben. Jede einzelne Zelle ist verschlossen, dann ist jeder Block verschlossen und das Außentor ist auch nochmal verschlossen. Also es gibt da diese dreistufige Sicherheit. Das war damals schon so. Aber sie kommen an das letzte Tor und es tut sich selber auf. Für uns heute kein Wunder mehr. Gehen wir in ein Kaufhaus, gehen die Türen auf. Können wir reingehen, können wir rausgehen, ohne dass wir eine Tür anfassen müssen, das geht einfach auf. Aber das war für die Leute damals überhaupt nicht vorstellbar. Dass ein Tor, ein schweres Tor, plötzlich aufgeht. Es geht auf und sie treten heraus ins Freie. Und wie ist das mit dem Petrus? Ach, ist das ein schöner Traum. Wenn dieser Traum vielleicht doch Wirklichkeit werden würde. Das ist so angenehm, so die Fesseln nicht mehr zu spüren. Ach ja, das muss schön sein. Aber dann wird ihm klar, dass es kein Traum ist. Er steht draußen und erkennt, als der Engel weg ist, dass er wirklich frei ist. Auf eine wunderbare Weise frei ist. Das ist dem Petrus leibhaftig passiert. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die gebunden sind, die in den Ketten liegen und die nicht wissen, wie sie rauskommen. Dann hören sie die Botschaft. Es gibt eine Möglichkeit, du kannst frei werden. Ach, ist das ein schöner Traum, wenn das doch Wirklichkeit werden würde. Mag so mancher bei sich denken. Andere sagen vielleicht, naja, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe. Aber ich denke mal, es gibt genug Menschen, die sich auch nach der Freiheit sehnen. Die ihre Bindungen, ihre Fesseln spüren und frei sein möchten. Und was tut Petrus? Er gehorcht einfach, obwohl er noch gar nicht weiß, was da passiert. Als der Engel ihm sagt, zieh deine Schuhe an, dann zieht er die Schuhe an. Nimm deinen Mantel, dann nimmt er den Mantel und weiß gar nicht, was passiert. Und ich glaube, davon bin ich auch überzeugt, wenn ich sage, ich glaube, dann ist das auch nicht so einfach. Na, ich glaube, dass es morgen schönes Wetter wird, sondern dann ist das meine feste Überzeugung, wenn ich sage, ich glaube, dass auch heute Menschen, die mit dem Wort Gottes in Berührung kommen, die diese Sehnsucht spüren, einfach auch dem Wort gehorsam sein müssen. Ob sie es im Moment verstehen oder nicht. Ob sie die Konsequenz sehen oder nicht. Petrus war einfach gehorsam. Ohne zu wissen, was er tut. Und ich glaube, das ist auch das Problem heute, dass viele Menschen immer erst wissen möchten, was ist denn, wenn ich das jetzt mache, was passiert dann? Wenn ich jetzt die Schuhe anziehe, kann ich dann wirklich laufen? Wenn ich jetzt den Mantel nehme, den Gott mir bietet, bin ich dann wirklich beschützt, bin ich dann gewärmt? Aber all das fragt Petrus nicht. Aber aus dem Gehorsam heraus erfährt er dann die Befreiung, wird ihm bewusst, dass er wirklich frei ist. Und es geht nicht ohne Gehorsam. Wenn mich Gottes Wort trifft, dann habe ich dem Wort gehorsam zu sein. Ob ich es im Moment verstehe oder nicht, das lehrt mich dieser Bericht des Petrus. Und wenn das heißt, dann geh los, dann habe ich auch loszugehen. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wohin ich gehen muss. Ich wusste auch noch nicht, wie alles hier in Deutschland gehen wird. Aber er wusste, dass er gehen muss. Und dass Gott einen Auftrag hat. Und genau das ist das, was mir aus diesem Text ganz wichtig geworden ist. Einmal die äußeren Umstände, die Not, in die Petrus hineinkommt. Auf der anderen Seite die betende Gemeinde, die Gott bestürmt, die Gott anfleht für diesen Petrus und damit den Arm Gottes bewegt. Und Gott seinen Engel sendet, der Petrus herausführt, der Petrus beauftragt, Petrus ist gehorsam und tut und erfährt die Freiheit. Und das und nichts anderes ist die Botschaft, die mir aus diesem Text deutlich hervorkommt. Hören, gehorchen und erfahren. Amen.